Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In dieser Folge unseres Digital Factory Journal Podcasts Cassiopeia und die Future Fab beschäftigen wir uns mit dem Thema Security im Fertigungsumfeld. Ich bin schon sehr gespannt auf die Ausführungen unserer beiden Experten. Arnold Grille und Steffen Ulrich beschäftigen sich unter anderem mit dem Thema Security und KI oder Quantencomputing. Sie arbeiten beide bei der Genua GmbH, einem Unternehmen für IT-Sicherheit. Doch bevor sie uns tiefe Einblicke gewähren, wird uns wie immer unsere Emotional AI Cassiopeia aus der Zukunft berichten. Sie wissen, sie arbeitet als Perfect Production Workerin in der Future Fab im Jahr 2050 plus. Cassiopeia, bitte.
Hallo liebe Menschen in der Zeitphase 2020 plus. Ja, das Thema Security ist ein immerwährendes, solange es die Menschheit gibt. Das hängt ganz grundsätzlich mit euren Basics zusammen. Ihr nennt das Charaktereigenschaften. Und zu den Negativen zählen ganz klassisch Egoismus, Gier, Neid und vieles mehr. Und in Kombination mit eurer technologischen Weiterentwicklung erlangt Cybersecurity bis 2050 plus eine völlig neue Bedeutung. Doch bevor ich näher darauf eingehe, erlaubt mir zunächst ein Statement von KI-Seite. Im Laufe der Zeit wird KI immer weiter in das Thema Security hineingezogen. Also auch zur Erstellung von Destroy and Fury Algorithms. Ihr nennt es in eurer aktuellen Zeitphase noch sehr unspektakulär Schadsoftware. Aber unspektakulär ist sie in eurer Zeitphase ja tatsächlich noch. Jedenfalls gemessen am Stand in der Zeitphase 2050 plus. Bitte entschuldigt, ich schweife ab. Eigentlich wollte ich auf eines hinweisen. Bei KI handelt es sich prinzipiell um neutrale Software. Sie verfügt nicht über irgendeine Prägung oder Neigung. Menschen entwickeln sie nach ihren individuellen Wünschen und positionieren sie. Und würde es nach uns KI gehen, würden wir mit unseren Selbstoptimierungsschleifen andere Ziele verfolgen. Aber nun genug davon. Sicherlich hatten einige von euch gedacht, das Thema Security hätte sich bis in die Zeitphase 2050 plus selbst überholt. Keine Hackerangriffe mehr, keine durch bösartige Fremdeinwirkung verursachten Produktionsausfälle und so weiter. Nur leider sind eure Basic Features auch in der Zukunft immer noch die gleichen. Und dieser Human Character in Combination mit einer All-Impressing Interconnectivity münden in, naja, ich muss es einfach sagen, dem Cyber War. Doch beginnen wir ganz am Anfang. In eurer aktuellen Zeitphase nimmt die Zahl der Cyberattacken gerade zu. Auch die Art der Angriffe wird zunehmend different. Nun stellt euch einmal vor, euer IoT-Gedanke, also die Vernetzung aller Cyber-Physical Things auf eurem Planeten, ist recht weit fortgeschritten. Möglich macht dies unter anderem Nanotechnologie. Dank ihr können beispielsweise kleinste Sensoren Milliarden von Daten über das Internet kommunizieren. Auch Menschen werden mit Biosensoren ausgestattet, Teil des gigantischen Netzwerks. Parallel ist es euch dank Quantencomputing gelungen, unter anderem die Rechenperformance auf ein neues Level zu heben. Generative KI ist in immer weitere Felder vorgedrungen. Algorithmen werden in einer Geschwindigkeit gerechnet, die immens über die Vorstellungskraft von euch Menschen hinausgeht. Machine Learning und die Selbstoptimierung von KI erfolgen in Höchstgeschwindigkeit. Wenn ihr also aktuell denkt, ihr lebt in einer schnelllebigen Zeit, kann ich euch berichten, ihr steht erst ganz am Anfang. Bedenkt zudem die Dimensionen, die eure Netzwerke in Zukunft haben. Durch die immer weitere Durchdringung mit KI sind eure Systeme viel komplexer und auch fragiler. Sie sind weniger robust gegenüber unerwarteten Situationen und somit angreifbarer. Summiert nun einmal all diese Aspekte auf. Dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, die Möglichkeiten von Cyberattacken in der Zeitphase 2050 plus sind ganz andere, als ihr sie kennt. Die Komplexität, die Fragilität, die Schnelligkeit und vor allem das Schadensausmaß erlangen ganz andere Dimensionen. Und weil ihr Menschen eure Performance in den nächsten Jahren nicht in gleichem Maße steigern könnt wie wir KI, wird der Cyberwar von Menschen zwar initiiert, aber mittels KI geführt. Der Cyberwar im Jahr 2050 ist also ein Battlefield of AI. Dabei sind die Stichworte Netzwerksegmentierung, Defense in Depth und vieles mehr auch 2050 plus noch geläufig. Dann informieren sich Netzwerke gegenseitig über Angriffe und leiten kooperative Maßnahmen ein. Außerdem werden einzelne Devices mit autonomen Abwehrmechanismen ausgestattet. Auch die passwortlose kontinuierliche Authentifizierung ist ein alltäglicher Prozess. Ganz schön spooky, oder? Ich möchte euch keine Angst machen. Ihr wächst im Laufe der Zeit in all diese Szenarien hinein. Und in der Zeitphase 2050 plus ist das alles völlig normal für euch. Dabei ist die gute Nachricht, ihr könnt entspannt bleiben. Die Hauptarbeit machen ja wir, KI.
Ja, Herr Grillo und Herr Ulrich, das war jetzt wieder eine Menge Stoff und ich muss sagen, ich bin immer wieder froh, dass ich nicht der Experte bin, der die Fragen beantworten muss, sondern nur die Fragen stellen darf. Doch bevor wir jetzt auf die ganzen Themen eingehen, wäre es vielleicht super nett, wenn Sie sich im Vorfeld einfach mal kurz selbst vorstellen würden und so ein bisschen Einblick in Ihre Person geben würden.
Ja, hallo, ich bin Arnold Grille. Ich bin bei Genua als noch Abteilungsleiter zuständig für eine Abteilung, die ein Produkt entwickelt, die aber auch ein Forschungsprojekt hat zum Thema KI in Cybersicherheit und werde mich demnächst um strategische Themen unserer Kunden kümmern.
Ich bin Steffen Ulrich, bin Technology Fellow bei Genua, bin seit über 20 Jahren im Bereich der IT-Sicherheit jetzt bei Genua drin, habe dort Firewalls entwickelt, haben Forschungsprojekte gemacht im Bereich der Web- und Mail-Sicherheit und künstliche Intelligenz und bin auch in den letzten Jahren mehr strategisch unterwegs. Also dass ich schaue mir an, was am Markt so passiert, wie sich die Kundenanforderungen ändern, wie sich Technologien ändern und ja, beschäftige so mich mit technischen Themen auf der einen Seite wie Zero Trust, aber eben auch politischen Themen wie digitale Souveränität.
Herr Ulrich, dann sind Sie wahrscheinlich auch genau der Experte für unsere erste Frage, nämlich diesen Cyberwar, also Battlefield of AI, wie Cassiopeia das genannt hat. Was meinen Sie denn jetzt? Glauben Sie, dass das ein vorstellbares Szenario ist im Jahr 2050 oder alles Humbug? Oder was meinen Sie? Wie lautet Ihre Einschätzung?
Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich sehe tatsächlich da nicht so den Krieg der KI gegeneinander, sondern ich denke, weil so Sachen sind eher absehbar und dann koppeln sich die Systeme voneinander ab, da machen sie Netzwerkverbindungen zu, dass sie das nicht zulassen. Ich sehe tatsächlich mit den KIs ein anderes Problem. Was wir uns mit der KI einholen, ist eigentlich eine zunehmende Komplexität und eine zunehmende Fragilität und wir verstehen eigentlich immer mehr, was da passiert und das funktioniert so lange gut, solange man vorhersehbare Sachen hat. Aber im Laufe der Zeit kommen halt immer mehr unvorhersehbare Sachen dazu und dann kommt es dahin, dass die Systeme einfach nicht mehr so funktionieren, wie wir es erwarten. Und das sehe ich eigentlich eher als das größte Problem, dass die Systeme letztendlich irgendwo in sich zusammenbrechen, sind, zu fragil genug sind. Also da brauche ich keinen Angriff letztendlich, weil die Systeme sind einfach nicht mehr so robust.
Herr Grille, sehen Sie das ähnlich? Möchten Sie auch noch was ergänzen?
Also ich habe auch die Science Fiction gelesen, die diversen Bücher über die KIs, die gegeneinander dann kämpfen und alles automatisch machen. In der Realität tatsächlich sehe ich das ähnlich wie Steffen, dass also wir letztlich da sehr häufig bei diesen Lösungen eine komplexe Lösung auf ein komplexes Problem drauflegen und zwar auf die bisherige sowieso schon komplexe Infrastruktur. Also das dann wiederum verstecken. Und damit wird das ganze Gesamtdingens nur noch komplexer. Das heißt, wir haben dann am Ende zwar eine KI, die nach außen hin für uns einfach aussieht, in der Bedienung, in der Absicherung, aber ganz viel Komplexität in sich hat versteckt und auch in den darunterliegenden Schichten versteckt. Und damit wird das eigentlich noch viel angreifbarer. Und das ist sehr häufig ein Risiko. Und manchmal ist also da an der Stelle das aus unserer realistischen Einschätzung, was man tun sollte, vielleicht nicht, wie es sich entwickelt, aber was man tun sollte, eigentlich eher ein weniger ist mehr. Also, dass man regelmäßig schauen sollte, wo kann man Komplexität bewusst rausnehmen, um sich nicht angreifbar zu machen. Während in der Realität, glaube ich, aktuell sehr häufig das Bestreben eher ist, Komplexität noch drüber zu legen in Form von KI, um sich nicht angreifbar zu machen.
Sie sind jetzt schon so ein bisschen auf das Jetzt gegangen. Ist auch ein guter Ansatz. Also, dass man jetzt vielleicht auch mal startet mit den aktuellen Bedrohungssituationen. Also, wir selbst auch in der Redaktion. Wir kriegen ganz viele Meldungen, so Prognosen auch, was die einzelnen Unternehmen glauben, wie die Bedrohungslage aktuell ist oder wie auch die Einschätzung ist, dass sie in diesem Jahr noch angegriffen werden. Was sind denn aus Ihrer Sicht jetzt die größten Bedrohungen?
Ich bin immer wieder erinnert, ich habe Anfang des Jahres so eine kleine Krise gehabt, habe zurückgedacht. 8 Jahre ist es her, dass ich im Systemhaus gearbeitet habe. Und die größte Bedrohung unserer Kunden ganz alltäglich war, dass sie sich einen Trojaner eingefangen haben, ihre Festplatte, ihre Daten verschlüsselt sind und sie da nicht mehr rankommen und sie Lösegeld zahlen sollen. Und jetzt gucken wir auf die aktuellen Meldungen und die größte Bedrohung für die meisten ist eigentlich, dass sie sich einen Trojaner einfangen, der jetzt halt nicht mehr auf der lokalen Festplatte, sondern auf den zentralen File-Shares sein Unwesen treibt, alle es verschlüsselt und ein Lösegeld fordert, um es wieder zu entschlüsseln. Da hat eine Weiterentwicklung stattgefunden. Inzwischen sind die Erpresser dazu übergegangen, auch Daten nach draußen zu exfiltrieren und mit Veröffentlichung zu drohen, weil wir eben auf Verteidigerseite etwas besser geworden sind und Backups haben, die funktionieren. Aber das ist letztlich immer noch in der jetzigen Zeit das größte Problem, das mit den größten Auswirkungen auch mit den direktesten Auswirkungen, weil man eben, wenn die Daten verschlüsselt sind, kann man in dem Betrieb nicht mehr arbeiten, hat man direkt die Auswirkung. Während eben, dass der Angreifer schon drinne ist in seinem Netzwerk oder drinne war schon länger und Daten exfiltriert hat, Daten rausgenommen hat, Spionage betrieben hat, etc. Das sind alles keine direkten Auswirkungen auf das eigene Geschäft. Die kommen erst später, erst indirekt und deswegen merkt man das nicht so leicht. Deswegen fällt das auch nicht so schnell auf, wenn man dann angegriffen wurde. Da ist leider immer noch die größte Bedrohung und wird befürchte ich, auch die nächsten Jahre noch so weiter sein, weil wir nicht gut genug sind, bisher diese Sicherheitsmaßnahmen dagegen alle zu ergreifen.
Ich würde es mal ein bisschen abstrakter formulieren. Auf der einen Seite, also wir sind immer mehr darauf angewiesen, dass unsere IT funktioniert. Also wir sind darauf angewiesen auf eine sehr stabile IT. Wir machen immer mehr Geschäftsprozesse, immer mehr sensitive Daten, werden digitalisiert. Und das macht es attraktiver für Angriffe. Ne? Das heißt, ich komme jetzt ran, ich kann jetzt, wenn ich einen Angriff starte, ich kann da sensitive Daten damit kriegen. Also Spionage ist super. Ich kann die Verfügbarkeit einschränken und dadurch durch die Leute erpressen. Also dieser ganze Bereich der Sabotage und der Ransomware. Und das macht es attraktiver für die Angreifer und entsprechend werden die Angreifer auch immer professioneller. Auch von der kriminellen Seite ist das inzwischen als organisierte Verbrechen letztendlich das richtige Aufgabenteilung. Das ist eine richtige Professionalisierung drin, von der staatlichen Seite sowieso schon lange, weil da ist einfach verdammt viel zu holen. Also großer Return auf Invest. Mhm. Und das ist die Bedrohung. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich als IT immer weniger das beherrsche, was ich tue, weil es wird immer komplexer, aber die Menge und die Expertise an Fachkräften, die ich brauche, um das zu managen und die Ressourcen, das wächst nicht in dem gleichen Maße mit. Mhm. Und dann kommt da mein Konkurrent um die Ecke und geht mit irgendwelchen Sachen in die Cloud, weil er dadurch effizienter wird. Und dann bin ich gezwungen, letztendlich das auch zu tun. Das heißt, durch den Wettbewerbsdruck muss ich Sachen adaptieren, die ich nicht ausreichend beherrsche. Und ja, das vergrößert halt die Angriffsfläche. Ne? Das heißt, auf der einen Seite, es muss stabiler sein. Auf der anderen Seite tue ich ganz viel, damit es eigentlich immer instabiler wird.
Jetzt kommt ja vielleicht auch noch erschwerend dann dazu, also dass man ja auch gerade im Bereich der OT, also der Operational Technology, immer mehr auch IT einsetzt und damit ja auch zwei Welten verbindet, die erstmal per se sehr unterschiedlich unterwegs sind. Also sehr schnelllebig die IT und die OT eben mit sehr langen Lebenszyklen und so weiter. Wo ergeben sich denn da noch größere Herausforderungen, also was die Sicherheitstechnik jetzt anbelangt? Sehen Sie das kritisch oder sagen Sie vielleicht, ach, so schlimm ist das gar nicht?
Ja, ich würde mal sagen, wir verbinden hier zwei schlechte Sachen miteinander. Da haben wir auf der einen Seite die IT, wo eine hohe Dynamik drin ist, eine hohe Agilität an Änderungen, aber dadurch zusammenhängt auch eine hohe Fragilität. Die ist halt lange nicht so stabil wie die OT. Und auf der anderen Seite haben wir die OT, wo einfach Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit die Essenz ist letztendlich. Mhm. Und das funktioniert dann nicht miteinander. Also ich kann in der OT nicht mal schnell Systeme patchen, wenn da irgendwie ein Problem ist. Ich habe in der OT Systeme, die sind eigentlich nie mit Vernetzung im Kopf entwickelt worden. Die sind nie mit den modernen Angriffsflächen entwickelt worden. Selbst Systeme, die heute mit Gedanken an die heutigen Angriffsflächen entwickelt werden, die werden auch noch in 20 Jahren im Feld sein, wenn sich die Angriffsflächen geändert haben. Das heißt, das funktioniert irgendwo nicht miteinander.
Mhm. Herr Grille, sehen Sie es auch so?
Es ist tatsächlich sehr schwierig, weil in der IT uns geradezu damit brüsten, wenn wir schnell sind, wenn wir agil sind, wenn wir schnell auf geänderte Anforderungen, auf neue Herausforderungen reagieren. Das tut die OT auch, aber sie tut es an einer ganz anderen Stelle, nämlich dann, wenn es darum geht, das, was sie produzieren, schnell zu adaptieren und also irgendwie auch Produktionsanlagen zu ändern. Aber das ist immer noch ein anderes Level, gerade wenn es auch in den Bereich der Safety geht, als mal eben das Betriebssystem der gesamten Anlage zu wechseln. Und das ist tatsächlich die Herausforderung in der Zusammenarbeit, dass also in der Kombination dieser Ansätze, dass man da den richtigen Weg finden muss, vielleicht auch die richtigen Kapselungen, dass man eben die OT, ich sag's mal umgangssprachlich OT sein lässt und IT-Sicherheit drumherum packt und da die richtige Verbindung findet.
Okay, also ich meine, am besten wäre es ja eigentlich, wir würden es ganz lassen, ja, mit dem OT und IT verbinden, aber gut, der Trend der ist nun mal da, aber vielleicht
können Sie das auch mal tatsächlich auch nicht auslassen. Ja, okay. Also diese Idee, das hört man ja tatsächlich auch von OT-Land, dann machen wir das halt gar nicht, aber es funktioniert ja auch nicht. Wir wollen ja diese Verknüpfung, weil wir da die bessere Auslastung unserer Maschinen, die höhere Anpassbarkeit etc., ja, ich brauche die Verknüpfung. Wir sehen es jetzt bei Energiebetreibern, die eigentlich komplett abgeschottete Netze haben und das tatsächlich auch bisher der Fall ist, die jetzt aber eben Informationen austauschen müssen über Strommengen, die aus Solaranlagen reinkommen und für Elektroautos rausgeladen werden in ihrem kleinen Betreibernetz und wo die Informationen einfach ausgetauscht werden müssen. Und zwar zukünftig in Echtzeit, wo also eine Verknüpfung notwendig ist, gar nicht anders geht, um auf die Herausforderungen, sowohl auf die betrieblichen als auch, sage ich mal, auf die kommerziellen Herausforderungen zu reagieren.
Gut, also allein die Digitalisierung, also wir würden es ja gar nicht hinkriegen, wenn wir es nicht so machen würden. Und die Unternehmen sind ja auch schon relativ weit. Aber dann lassen Sie uns doch mal ganz konkret darüber sprechen, wie unterstützen Sie denn jetzt als Genua die Unternehmen dabei, zum Beispiel auch die OT dann eben sicherer zu machen?
Ja, also wir haben tatsächlich mehrere Lösungen, die wir auch in Zusammenarbeit mit OT, gerade mit Safety-Herstellern auch entwickelt haben und auch am Markt platzieren und zum Einsatz bringen, sehr erfolgreich, wo wir eben genau diese Kombination machen, dass wir die Stabilität einer Safety-Steuerung lassen und eben nicht versuchen, damit mit regelmäßigen Updates innerhalb von dem System was zu machen, aber die richtigen Schutzmaßnahmen drumherum, dass wir also um diese kritischen OT-Bereiche einen IT-Sicherheitswall ausrichten, wobei der auch nicht IT ist in dem Sinne, weil er hoffentlich nicht von der IT betrieben wird, sondern immer noch von den OT-Leuten, aber eben auf IT-Sprache, auf IT-Leveln und wo sich auch die OTler damit anfreunden können, dass sie eben von der Firewall, von der Fernwartungslösung da öfter das Update machen, weil sie durch uns die Sicherheit haben, dass auch das Update danach noch funktioniert, dass auch ihre Anlage danach noch funktioniert, weil das eine Sicherheitsfunktion ist und nicht eine Betriebsfunktion. Dass man darüber auch den richtigen Abgleich findet. In der OT heißt ja sicher produzieren, dass niemand zu Schaden kommt und dass die Produktion durchläuft, während halt in der IT das heißt, dass es secure ist. Dass also diese zwei Komponenten eben insgesamt dafür sorgen, dass es eine sichere Kommunikation, eine sichere Produktion wird.
Mhm. Herr Ulrich?
Also ich würde sagen, wir fokussieren auf eine proaktive Minimierung der Angriffsfläche. Das heißt, wir stehen da nicht da und sagen, ach, kommunizier mit wem du willst und ich gucke mir mal an, was es ist. Und am Ende sage ich dir, ob da ein Problem dabei war oder nicht, wo der Schaden schon geschehen ist. Sondern schränkt die Kommunikation ein so stark wie möglich. Das ist auch so der Zero-Trust-Gedanke, just in time, just enough. Also so wenig wie möglich kommunizieren, so viel wie nötig. Und dadurch sorge ich halt dafür, dass die Systeme gar nicht erst angreifbar sind, idealerweise. Und selbst wenn sie angegriffen wurden, dass durch eine Beschränkung der ausgehenden Kommunikation von den Systemen dann auch, dass die Angriffe sich nicht weiter im Netzwerk ausbreiten können. Also dass sie praktisch lokalisiert werden, diese Angriffe, und an der Stelle bleiben und der Schaden halt minimal bleibt. Und das ist einerseits, was ich schon erwähnte, eben dieses Zero-Trust-Prinzip. Das andere ist aber auch dieses Defense in Depth, das heißt davon ausgehen, dass ich zwar Sicherheitskomponenten habe, die jede eine gewisse Sicherheit bringen und auch das Gerät noch eine gewisse Sicherheit, aber keines von denen bietet irgendwie 100% Sicherheit. Und an der Stelle zu sagen, ich nehme mehrere davon. Ich habe vielleicht mein Netzwerkperimeter, kontrolliere ich, was da für Kommunikation ist. Aber dann habe ich mein Perimeter um das einzelne System noch rum, so ein Mikroperimeter, der kontrolliert es dann nochmal. Und dann habe ich noch eine Intrusion Detection mit drin, die halt die Fälle abfängt, wo trotzdem noch was erreicht ist. Und diese Sachen zusammen, die erhöhen dann so sukzessive die Sicherheit auf ein Niveau, wo ich dann auch im OT-Umfeld doch vergleichsweise beruhigt weiterarbeiten kann und sagen kann, damit kann ich dann digitalisieren.
Jetzt leben wir in einer extrem schnelllebigen Zeit. Das heißt also, die Veränderungsprozesse sind ja so, dass wir, was wir heute erleben, in 3 Jahren wahrscheinlich schon ganz andere Ausmaße haben. Wie ist es denn jetzt? Kann man denn sagen, mit den Maßnahmen, die Sie auch eben genannt haben, die man heute schon trifft, ist man dann auch in 2, 3 Jahren, hat man da ausgesorgt? Da gibt es weitere Maßnahmen, von denen Sie sagen, das sollten jetzt Entscheider entsprechend einlenken oder in die Richtung laufen, damit sie halt dann eben auch zukünftig weiter geschützt sind?
Also denke, dass das eine ist, zu wissen, was man tut. Also wenn man irgendwelche Geräte einsetzt, dann zu wissen, was müssen diese Geräte für eine Kommunikation machen und entsprechend die Kommunikation dieser Geräte dann über Firewalls oder Mikroperimeter oder sowas entsprechend auch einzuschränken, also dieses halt durchzusetzen. Das andere ist natürlich, ich will ungern Geräte haben, gerade im Industrieumfeld, die ich ständig patchen muss. Das heißt, auch dort auf den Software-Stack letztendlich zu schauen und auf die Zuverlässigkeit des Herstellers von der Vergangenheit her und auf herstellerunabhängige Bewertung. Wie gut ist es denn? Ne? Also wenn ich irgendwie das billigste Produkt einkaufe, dann kann ich davon ausgehen, dass es in vielleicht 2, 3 Jahren nicht mehr supported wird und dann trotzdem aber noch Sicherheitslücken auftreten. Na, also lieber ein Produkt kaufen, was teurer ist, wo man anderer drauf geguckt hat, also was idealerweise irgendwelche Zertifizierung hat, herstellerunabhängige Sachen, wo ich vielleicht nicht ganz so viele Features drin habe, weil je mehr Features ich drin habe, desto höher ist die Komplexität und desto höher ist die Angriffsfläche, sondern eben, dass es das drin hat, was ich tatsächlich brauche und nicht mehr. Und wenn man so vorsichtig herangeht, ne, also nicht, was kriege ich das mit den meisten Features für das wenigste Geld, dann ist es zumindest in Zukunft einfacher.
Ja. Herr Grille, sehen Sie es auch so?
Okay. Ja, ich glaube, das ist einer der Gedanken auch, die man in den Hinterkopf haben muss, dass man eben nicht, wie Steffen das sagte, für das wenigste Geld die meisten Features haben sollte, sondern dass man die kleinste Angriffsfläche haben will. Und das kann unter Umständen bedeuten, dass man eben nicht jedes schicke Feature, was technisch möglich ist, dadurch mitnimmt. Meistens ist es ja auch so, dass man nicht jedes technische Feature, was da geboten wird, auch braucht. Sondern dass man eben tatsächlich schaut, was braucht man an Möglichkeiten und damit leider an Komplexität und Angriffsfläche für die nächsten Jahre. Was muss man wirklich haben? Also sowohl bei den den Produkten, die man dediziert für Sicherheit einsetzt, als auch bei den Produkten, die man im normalen Betrieb einsetzt. Weil je weniger Angriffsfläche meine Produktionsanlage per se schon hat, desto weniger muss ich auch mit Security-Maßnahmen darauf eingehen. Was man natürlich nicht machen darf, ist jetzt zu sagen, wir wissen noch nicht, was in 2-3 Jahren ist, deswegen tun wir jetzt nichts, weil wir müssen uns jetzt schützen, wir müssen uns in 2-3 Jahren schützen, wir werden kontinuierlich dran arbeiten müssen. Und zwar auf allen Seiten, also sowohl wir als Hersteller natürlich, dass wir da weiter schauen, wie es weitergeht, dass wir aber auch als Kunden, als Anwender schauen müssen, dass wir da immer dran sein. Es ist also gerade Security ist leider keine einmalige Sache, wo ich mit einer Investition dann sicher bin, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess und letztlich ein Teil der DNA eines Unternehmens muss es sein, die Security richtig zu machen, für das Unternehmen passend.
Zu Beginn hatten Sie auch schon das Thema KI angesprochen, ist ja auch mein Lieblingsthema. Jetzt ist ja KI auch sowas, was überall Einzug hält und jeder hat schon mal was davon gehört, aber auch im Bereich Security ist es ja auch angekommen. Ist denn der Stand heute? Also kann man das überhaupt so sagen, gibt es schon Stand heute im Bereich Security im KI oder wo wird man sich auch in Zukunft hinentwickeln? Also wie weit wird KI noch ins Thema eindringen?
Also auf der Angreiferseite ist KI definitiv schon drinne. Mhm. Und zwar auch nicht nur das, was das Marketing unter KI versteht, sondern auch das, was die Wissenschaft unter KI versteht. Es gibt also Beispiele, wir haben das recherchiert, auch wissenschaftlich belegte Beispiele, wo zum Beispiel durch Dimierungen von Text die Klickraten in Spam-E-Mails drastisch erhöht wurden. Also so von 5% der User haben geklickt hin auf 25% der User haben geklickt. Das sind also Klickraten, wo jeder Marketingmensch von träumt. Mhm. Und die Angreiferseite kann da sehr viel nutzen, weil es für die Angreiferseite einfach ist. Für KI, für die gängigen Algorithmen, die Dinge ausprobieren, die Dinge optimieren, braucht man viele Versuche, um das Optimum zu finden. Und die Angreiferseite hat alle Zeit der Welt, um alle Versuche, die sie machen wollen, zu machen. Auf der Verteidigerseite ist es andersrum gelagert, haben wir eine größere Herausforderung, denn wir können nicht 100.000 Angriffe uns anschauen, die auf unser Unternehmen eingeprasselt sind und danach dann die KI trainieren, die dann sagt, jetzt kann ich sie abwehren, weil der erste Angriff schon der erfolgreichen durchgekommen ist, unser Unternehmen in den Ruin treibt. Und deswegen ist das Vorgehen da etwas anders, ist auch der Einsatz von KI-Möglichkeiten etwas konservativer und wir müssen sehr viel stärker darauf achten, dass wir KI-Möglichkeiten benutzen und daran forschen wir tatsächlich auch, die erklärbar sind, dass wir also nachvollziehen können, was da passiert, die aber dadurch, dass sie zwar jetzt nicht viele Dinge selber machen, selber entscheiden, aber dadurch uns den Kontext liefern, uns die Hilfestellungen liefern, uns als Verteidigern die Arbeit einfacher machen. Also helfen, Dinge highlighten, zu sagen, hier könnte was sein und dann nicht nur sagen, hier könnte was sein, also wir haben hier zusätzliche Alarme generiert, sondern dann auch den Kontext mitliefern und sagen, hier ist was verdächtig und das Umfeld sieht übrigens so aus, das und das tun die ähnliche Geräte in deinem Netzwerk auch, dass andere tun was anderes, um das besser einschätzen zu können. Damit der Mensch, der auf der Verteidigerseite immer in der Loop sein muss, dann auch die Entscheidung treffen kann, ob das jetzt wirklich was Security-Relevantes ist oder nicht, um das richtige Maß für den Schutz zu finden.
Mhm. Herr Ulbrich, was meinen Sie zum Thema KI?
Ja, also KI kann helfen, bei komplexen Problemen zu unterstützen. Es ist allerdings ein kleiner Teufelszyklus dahinter, weil ja, das macht es mir einfacher, komplexe Probleme zu managen, durch Nutzung von komplexer Technik wohlgemerkt. Und dadurch kann ich die Komplexität der Systeme noch weiter erhöhen. Mhm. Und das führt dazu, dass ich als Mensch eigentlich überhaupt nicht mehr in der Lage bin, die immer komplexer werdenden Systeme zu beherrschen und dass ich immer mehr darauf angewiesen bin, dass ich die KI da an der Seite habe. Ich bin letztendlich ausgeliefert und auf Verteidigerseite habe ich da ein Problem, weil was ich brauche auf der Verteidigerseite ist eine hohe Zuverlässigkeit. Also so Fehlalarme oder sowas kann ich mir nicht groß leisten, wenn es zu viel wird oder wenn Sachen aus Versehen blockiert werden, die durchlassen sollten. Und gerade im Industrieumfeld ist das natürlich katastrophal. Das heißt, ich brauche Zuverlässigkeit, ich brauche Nachvollziehbarkeit, ich brauche die Möglichkeit, bei Fehlern zu korrigieren. Das heißt, es sind sehr hohe Ansprüche an die KI. Auf der Angreiferseite habe ich es deutlich einfacher. Es muss einfach nur effektiv sein. Das heißt, eine Fehlerrate ist dort relativ akzeptabel. Ne, irgendwas wird schon durchkommen. Das ist ein bisschen so wie, wenn ich sage, ein Schnellfeuergewehr versus ein Scharfschütze. Ne? Also ein Schnellfeuergewehr, da halte ich einfach drauf und irgendeine Kugel wird schon treffen. Mhm. Und beim Scharfschützen, da muss die Kugel treffen, weil mehr habe ich da nicht. Ne? Mhm. Und der andere Aspekt, der mich so ein bisschen umtreibt, ist dieses Thema KI-Modelle und Souveränität. Also ich begebe mich da in sehr starke Abhängigkeiten davon. Also die meisten modernen KI-Modelle, die stecken halt für Firmen wie OpenAI oder sowas dahinter. Mhm. Und dann ist es auch noch, ich begebe mich in eine Abhängigkeit von einer sehr schnellen Entwicklung. Das heißt, die Sachen, die ich heute kaufe, die sind in 3 Jahren schon überaltet. Und das weiß ich nicht. Also gerade in OT will ich, glaube ich, mit diesem Produktlebenszyklus nicht arbeiten.
Wenn ich ein KI-Modell, was jetzt trainiert und in 2 Monaten veraltet ist, in eine Industrieanlage reinbringe, die jetzt ihre Zulassung bekommt, damit sie dann 30 Jahre unverändert läuft, dann sieht man schon allein an den Zahlen, dass da eine gewisse Diskrepanz ist mit der Wahl der richtigen Technologie, der richtigen Maße. Da wird sowohl von OT-Seite her schon dran gearbeitet, dass eben die 30 Jahre nicht mehr so das alles Begrenzende sind, aber man muss eben auch dann bei der Wahl der Lösung da ein bisschen dahinter schauen.
Jetzt Thema Komplexität ist auch angesprochen worden eben. Wir laufen ja auch in eine Zeit hin, wo es in den nächsten, wahrscheinlich in 3 Jahren oder 5 Jahren vielleicht, das Thema Quantencomputing noch ein bisschen stärker reinkommen wird und nochmal die Welt verändern wird, auch was die Verschlüsselungsmechanismen von heute und dann auch wahrscheinlich von morgen anbelangt. Vielleicht können Sie da auch nochmal so eine Einschätzung geben. Was denken Sie, wie wird das ganze Thema sich auf die Security auswirken? Was ist so Ihre Vorstellung?
Steffen kann gut antworten, weil er schon lange bei Genua dabei ist. Ich habe dafür einen Hintergrund als Physiker und habe von Quantencomputern auch etwas Ahnung. Tatsächlich ist die Herausforderung, dass Quantencomputer unsere alltägliche Verschlüsselung knacken können, schon bekannt seit den 80er oder 90er Jahren, glaube ich. Also lange bevor es tatsächlich praktische Quantencomputer erstmalig gab. Zufällig hat genau einer der 3 Erfinder der aktuellen Verschlüsselung erkannt, dass die Verschlüsselung, die sich eben als sicher herausgestellt hat auf klassischen Wege, durch Quantencomputer angreifbar ist. Und das klingt jetzt so, als wenn wir uns dann erst Gedanken machen müssen um unsere Verschlüsselung, wenn die Quantencomputer dann soweit sind, dass sie die Verschlüsselung knacken können. Das ist im ersten Moment auch richtig, weil ab dem Moment, wo die Quantencomputer tatsächlich da sind und praktisch eingesetzt werden können, können sie eben unsere Webverbindungen und sowas knacken. Die Herausforderung ist aber erstens, dass wir dann rechtzeitig den Umstieg geschafft haben müssen in allen kommunizierenden Komponenten. Und zweitens verwenden wir Verschlüsselung ja nicht nur auf einem Kommunikationslayer auf dem Netzwerk, also auf den Nachrichten, die jetzt in der Echtzeit gerade hin und her gehen, sondern auch in historischen Dokumenten für Verschlüsselung, dass wir also Dokumente verschlüsselt ablegen und im Falle von manchen Akteuren eben auch sicherstellen wollen, dass diese Dokumente die nächsten 30 Jahre geheim bleiben und nicht entschlüsselt werden können. Und wenn wir dann eben auf die aktuellen Roadmaps draufschauen von IBM und anderen Herstellern von Quantencomputern, wann die davon ausgehen, dass sie genügend Qubits, genügend große Quantencomputer haben, um aktuelle Verschlüsselungen zu knacken, dann sind diese 30 Jahre schon abgelaufen. Dann haben wir die Zeit schon gar nicht mehr, dass wir eigentlich alle unsere Dokumente schon längst verschlüsseln müssten, neu verschlüsseln müssten auf eine Art, die eben dieser Verschlüsselung, dieser Angriffsmethoden noch standhält. Und da ist tatsächlich die Herausforderung, wo wir eben jetzt schon dran arbeiten, wo auch tatsächlich Genua mit dran arbeitet an der Suche nach Forschung von Verschlüsselungsalgorithmen, die einem Angriff durch Quantencomputer standhalten. Und das nennt man dann Postquantenverschlüsselung, Postquantenkryptographie. Und vielleicht, Steffen, kannst du noch 1-2 Details nachtragen, weil du, wie gesagt, schon länger in den Forschungsprojekten auch mit dran beteiligt bist.
Genau, der Punkt ist, das eine sind halt die Algorithmen, die man selber braucht, um die Sachen gescheit zu verschlüsseln. Und die Situation ist ehrlich gesagt nicht zufriedenstellend, weil da gab es die NIST, die amerikanische Standardorganisation, die hat vor Jahren einen Wettbewerb gestartet. Und da fallen halt immer mehr vielversprechende Algorithmen letztendlich auch raus, weil sie doch geknackt werden, weil wir hier tatsächlich mit mathematischen Verfahren arbeiten, in den Algorithmen, die noch nicht so wirklich gut erforscht sind. Und da kommt es halt dann immer wieder zu Problemen, dass man sagt, ja, es war leider nicht so sicher, wie noch vor ein paar Jahren gedacht. Und das kann es natürlich auch in Zukunft mit diesen Sachen passieren. Die andere Ecke ist natürlich, Algorithmen ist nur der eine Teil. Also wir haben diese ganzen Kommunikationsprotokolle und die Kommunikationsprotokolle sind entwickelt worden mit einer gewissen Vorstellung, wie groß deine Schlüssel sind, wie schnell dein Schlüsselaustausch funktioniert. Und das funktioniert mit Postquantenkryptoprotokollen anders. Das heißt, da muss ich tatsächlich auch diese Protokolle irgendwie umstricken, um da weiterzuarbeiten. Und ehe das alles ins Feld reinkommt, also in die Praxis, das dauert halt. Und ich war jetzt gerade gestern auf der OmniSecure gewesen in Berlin. Das ist Messe im Zusammenhang mit elektronischen Identitäten und Kryptographie und so. Und da war auch genau dieses Thema recht prominent. Und da gab es halt auch so eine Umfrage vom BSI, die halt mal so Firmen angefragt hat, wie sie die Situation einschätzen. Und letztendlich hat sich herausgestellt, also so wie die Firmen einschätzen, wie lange sie brauchen tatsächlich, um diese Technik dann zu etablieren und wie lange ihre Daten geschützt sein müssen und wann sie denken, dass Quantencomputer kommen, das passt nicht zusammen. Na, da ist letztendlich eine Phase von vielleicht 5 Jahren, wo eigentlich die Informationen ungeschützt sind.
Und das heißt dann für uns, also für die Firmen dann?
Kritisch.
Pech gehabt, okay.
Na, das ist ähnlich wie halt in anderen Teilen der IT-Sicherheit. Wir haben halt nicht diese 100%ige Sicherheit, die wir gerne hätten. Ne?
Mhm.
Und wir müssen dann halt diese Risiken halt entsprechend anders abfedern, indem man dann zum Beispiel sagt, ja, dann müssen halt die Daten irgendwie anders geschützt werden, dann müssen sie halt weggeschlossen werden, was auch immer.
Es gibt Daten, die man eben nicht digital speichert, sondern nur auf einem Blatt Papier in einem Tresor.
Aber jetzt, ich meine, jetzt sind ja auch gerade für die Geschäftsdaten, also zum Beispiel für Prozessdaten, wo zum Beispiel Rezepte abgelegt werden für bestimmte Produkte und so weiter. Das sind ja zum Beispiel auch solche Sachen, die auch verschlüsselt abgelegt werden. Aber das würde ja bedeuten, dass das schon auch alles geknackt werden kann dann in dieser Übergangszeit, oder?
Ja, wobei es natürlich eine Frage ist, das eine ist, wie schnell kommen die Quantencomputer? Das sind ja aktuell nur Schätzungen, wann das sein könnte.
Und wie lautet da Ihre Einschätzung? Also ungefähr mal so?
Ach, ich habe da echt keine solide Einschätzung, muss ich sagen. Okay. Also wird immer wieder verschoben. Wird immer gesagt, in den nächsten 20 Jahren.
Aber vielleicht können wir trotzdem sagen, dass wir als Genua zumindest es für so kritisch halten, dass wir was tun müssen, dass wir da eben aktiv dran arbeiten. Wir sind also jetzt nicht, dass wir sagen, es wird sowieso nicht kommen, wir brauchen uns damit nicht beschäftigen. Im Gegenteil, wir haben die ersten Produkte, die quantenresistente Hash-Verfahren ansetzen, schon lange integriert. Wir sind mit ersten Prototypen und Demonstratoren auch an quantensicherer Verschlüsselung für VPNs schon dabei, präsentieren das schon. Wir sehen, dass es dringend ist und dass es wichtig ist und das nicht nur, weil unsere Kunden danach fragen, sondern tatsächlich, weil wir das sehen. Und ob sich jetzt die Einführung von akzeptabel großen Quantencomputern in 5 Jahren oder in 7 Jahren passiert, ist dann auch egal. Wir haben noch so viele Probleme bis dahin zu lösen, um die Umstellung zu schaffen, um sie rechtzeitig zu schaffen. Wir sind eh schon hinterher.
Ist auch so, die Einschläge, die kommen schon deutlich näher. Also die Quantencomputer, die produziert werden, da sind halt immer mehr Nodes da drin letztendlich, die da arbeiten können. Und die Algorithmen, die benutzt werden, die werden tatsächlich auch besser. Also die brauchen auch immer kleinere Quantencomputer für das gleiche Problem. Also es gibt in beiden Richtungen, ist die Entwicklung letztendlich schlecht für die klassische Kryptographie.
Okay. Also es ist wie immer, weil wie bei fast jedem Thema von uns, die Zukunft wird es zeigen. Wir müssen einfach noch ein bisschen warten und dann werden wir wissen, wie das Thema ausgeht.
Ja, das ist halt immer mit der Zukunft, ne?
Ja, das ist so blöd, dass man sie nicht vorhersagen kann.
Genau.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Herr Grill und Herr Ulrich. Ich fand das super schön, weil es auch ein Thema war, was auch trocken sein kann. Aber ich finde, wir haben das ganz gut rübergebracht. War sehr spaßig, auch spannend. Vielen Dank.
Gern geschehen. Gerne.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten heute einige wichtige Erkenntnisse zum Thema Security gewinnen. Aber bitte, keine Überreaktion. Es wäre vielleicht etwas übertrieben, sofort alle wichtigen Daten auszudrucken und im Safe einzuschließen. Wenden Sie sich also besser an die Experten von Genua. Sie können Ihnen sicherlich optimaler weiterhelfen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.